So, schönen guten Abend. Können Sie mir einen Gefallen tun? Können Sie lebendig sein? Ja? Und wir brauchen ein bisschen Lärm. Ja, das ist. Genau. Na bitte, das ist wirklich super. Das ist nicht leichter für die Zuhörer, genauso wie der Prediger, wenn alles sehr still ist. Und ich bin Italiener, ich brauche ein Grundgeräusch. Gell? Und ich glaube, Gott liebt das auch, wenn ein Lärm in sein Haus ist. Ja? So sagt vielleicht Deutsch am besten, super, genial, was echt? Oder kannst du applaudieren, kannst du sagen, wow, irgendwas, antworte, lass uns gemeinsam predigen. Gell? Weil es ist warm auch für mich und für euch alle, so lass uns gemeinsam Samba machen. Okay? Ja? Ja, jawohl. Absolut. Na, das ist cool. Wisst ihr, ich glaube sehr an die Atmosphäre in Gottes Haus. Stell dir vor, wenn du bei einer Party gehst und alles ist still, du kommst vielleicht später zur Party und alles ist still. Ja, dann würdest du sagen, ja, was ist los bei der Party? Wieso sind die alle so still? Und wenn wir in Gottes Haus sind, die Bibel sagt, in seiner Gegenwart ist Freude und Freude der Fülle. Und normalerweise ist das ein bisschen so. Wir sind nicht, also die Familie ist nicht, einer spricht und alle hören still zu. Ja, sondern wir predigen gemeinsam, wir freuen uns gemeinsam. Und das ist einfach eine coole Kultur zu haben. Wenn jemand reinspaziert, dass er merkt, die Predigt ist da irgendwie lebendig, nicht weil der Typ lebendig ist, sondern weil die Leute interagieren, reagieren, zeigen äußerlich, was innerlich abgeht. Ja. Und darum, wenn ihr erlebt mich seit Jahren, und wenn jemand hier vorne etwas sagt, dass ich denke, boah, das ist gut, dann sage ich das nicht in meinem Kopf, ich sage einfach laut, das ist gut. Habt ihr euch gefragt, warum ich das tue? Weil ich will das auch anderen wissen, dass ich denke, das ist gut. Und wenn 10 das machen, boah, ja, das ist echt mega. Es ist ein bisschen wie Essen, und wenn man sagt, das schmeckt. Meine Mama hat mich so erzogen, sie hat gesagt, hat geschmeckt, als ich noch ein Teenager zu Hause war. Ich habe gesagt, ja, schau, der Teller ist leer. Und sie hat gesagt, ja, dann sag das. Das habe ich nie vergessen. Dann sag das. Ja. Sehr cool. Jawohl, Angela hat heute schon erwähnt, dass ich auch über etwas predigen werde, die einfach etwas ist, woran wir uns alle erinnern sollen. Und ich muss sagen, es ist ein Thema und eine, das ist mehr wie ein Thema. Manchmal der Begriff Thema zu einer geistlichen Wahrheit ist mir ein bisschen zu schwach. Thema ist ein Thema. Sondern es ist etwas, wo Gott lebt. Und wie ihr werdet sehen, wie viele Emotionen Gott in diese Sache hineinsteckt. Ja. Und ich habe darüber schon gesprochen, vor längerer Zeit. Und ich werde das heute wiederholen. Der Titel ist aber das. Das Haus, sein Haus, unser Haus. Ja, das Haus, sein Haus, unser Haus. Okay? So, ich werde eine berühmte, bekannte Bibelstelle lesen in Johannes Kapitel 2, Vers 13. Und es wird auch irgendwie durch den Beamer auch auf der Wand projiziert, damit es leichter ist, auch mitzulesen. In Johannes, Evangelium Johannes Kapitel 2, Vers 13, steht diese Erzählung von einer Begebenheit mit Jesus. Und hier steht geschrieben, und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Zu den Taubenverkäufer sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger, die waren total schockiert, ne? Und sagt, seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, in dem Psalm, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Es gibt eine andere Übersetzung, deutsche Übersetzung, die sagt, Denn Eifer um dein Haus wird mich noch umbringen. Also richtig heftig. Also lesen wir diese Geschichte. Vielleicht lasst uns ausschalten diese, Routine-Ding. Macht man Routine, macht alles gleich, nimmt alle Emotionen weg. Wenn du die gewisse Strecke immer wieder fährst, als wir in der Sautergasse unsere Gottesdienste hatten, ich bin oft über die Sophienalpen zum Gottesdienst gekommen. Und die ersten paar Male die Aussicht auf die Sophienalpen und der Wald und die Aussicht über Wien, da kommst du an eine Kurve und dann siehst du einen Teil von Wien. Wow, wunderschön. Besonders wenn der Abend ist, wie ein Weihnachtsbaum. Und die ersten paar Male war immer, wow. Ja, nach das 100. Mal, ich habe das nicht einmal gemerkt. Ja. Und genau ist es Routine, wenn wir Bibelstelle lesen, öfters gelesen haben, wir merken das nicht mehr, der Punch, das trifft uns nicht mehr. Ja. Aber ich will, dass wir uns alle zusammen heute überlegen, was wir gerade gelesen haben über Jesus. Also ich glaube, wenn er auf die Kandidaturliste wäre für Pastor für eine Gemeinde, wenn sie da gerade beworben hätte und sie das erfahren hätten über diesen Prediger, sie hätten ihn sicher exkludiert. Sie hätten gedacht, er ist zu hart, er ist unberechenbar, zu radikal. Nee, das braucht man nicht. Die hätte gar keine Chance gewesen bei der Anzuchen, dass er eine Stelle als Pastor hätte. Ich kann das euch garantieren, wenn heute irgendjemand, weil du denkst, ja, aber es war Jesus doch, wenn Jesus heute das machen würde, wir würden alle Geduld haben. Ja, Moment. Aber damals nicht alle dachten, dass er Jesus ist. Na, du kannst nicht sagen, naja, er hatte irgendwie, Leute hätten das irgendwie checken sollen, dass er Jesus ist, aber es war nicht der Fall. So alles, was Jesus getan hat, bei den meisten Leuten, sie haben gedacht, er ist ein Verrückter. Nicht viele haben diese Offenbarung gehabt. Ja, wenn Petrus gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn der lebendige Gottes, Jesus hat zu ihm gesagt, okay, das hast du nicht von Leuten gehört, weil das sagt keiner, sondern du hast das direkt vom Himmel bekommen. So, wir dürfen nicht denken, dass Leute Jesus angesehen haben, wie wir heute Jesus sehen. Der war eine von vielen, für manche Revoluzzer oder war er ein Rabbi halt mit einer interessanten Lehre. So, ihr müsst euch vorstellen, Jesus aber macht das hier trotzdem. Und Jesus, ich bin davon überzeugt, dass Jesus genau wusste, wieso er das macht. Er wollte bis zu dem heutigen Tag, von dem Moment vor über 2000 Jahren, bis zu dem heutigen Tag, was ist heute, 12. Juli 2025. Er wusste, dass das, was er macht, Echo wird bis heute. Und er wusste, dass wenn wir an Jesus denken, dass wir auch das in Jesus sehen. Nicht nur der nette, blauäugige, blonde Typ aus den USA, aus Jerusalem. Es ist interessant, wie viele, wie denken nicht, dass Jesus, Abraham war aus Irak, und Jesus war auch nicht ein Europäer und schon gar nicht Amerikaner oder sowas. Irgendwie, die Bilder sagen immer andere Dinge. Aber was ich sagen will, wir sollten wirklich denken, dass das ein Teil von Jesus war. Wisst ihr, als Italiener, ich bin gerade das gegen emotionelle oder Ausdrucksgegenstück von das, was in vielen Ländern Europa ist. Ja, Österreich, Deutschland, England definitiv. Ich bin oft in Meetings mit anderen Pastoren und anderen Leitern. Und für mich, manchmal, ich habe am Anfang irgendwie gedacht, das, was dieser eine Mann, einem Pastor erzählt, die angeblich ihm extrem wichtig ist, aber er hat das in einer Stimme erzählt, wo ich nicht gewusst habe, ist das wirklich wichtig? Weil die Stimme ist immer gleich. Verstehst du, was ich meine? Keine. Und ich weiß, wo ist es? Stell dir vor, Jesus geht im Tempel und er macht das so genau wie ein Deutscher oder Österreicher. Geht im Tempel und redet mit den Leuten und sagt, du, ich will nicht stören, ja, aber du, das ist eigentlich, denkst du nicht, lass uns nicht mal diskutieren darüber, lass uns eine Runde machen, diskutieren. Denkst du, dass das angebracht ist hier? Ja. Und Jesus war sehr clever, er hätte das auch alles machen können. Wenn er zu uns sagen wollte, egal wie wichtig etwas ist, wichtig ist vor allem, dass du nie die Kontrolle verlierst, dass du die Stimme immer gleich behältst. Der Grund, warum ich oft diese Rhetorikkurse nicht besuche, ist, weil oft Leute, die Rhetorikkurse machen und unterrichten, die machen alle Menschen gleich. Wenn alle tun, was der Typ sagt, alle sind gleich. Das ist ja kein Unterschied. Ja? Ich will nicht zu pauschal sein. Aber Jesus hier will zu uns sagen, das, was ich gerade tue, da geht es um etwas ganz wichtig. Es ist so wichtig, dass ich riskiere, dass ich missverstanden werde, dass ich gesehen werde als ein Wahnsinniger und so weiter. Ich will euch zeigen, mir ist wichtig, dass ich das Herz des Vaters direkt hier übertragen kann. Durch meine Worte und durch meine Handlungen. Ich will eure Aufmerksamkeit haben, wie falsch das ist, was hier abläuft und wie sehr das Herz meines Vaters trifft. Und der Grund, warum ich das sage, ich will jetzt nicht zu uns sagen, wir werden so wild wie Jesus. Ich will zu uns sagen, wir müssen uns die Frage stellen, wieso macht das Jesus? Wieso er scheinbar die Kontrolle verliert für etwas. Was war, das Jesus dazu gebracht hat, so auszuflippen? Was hat Jesus gebracht, sowas zu machen? Wieso wollte das so unterschreiben mit seiner das Wut, die er gezeigt hat? Wieso macht er das? Und wenn wir, wie wir singen, ja, wir leben für dich, Herr, du bist das, der Herr, du, dann müssen wir uns, wenn er unser Herr ist, unser Rabbi ist, unser Lehrer, unser Coach, unser Mentor, dann müssen wir an diesem Moment in sein Leben sehen und denken, boah, wieso macht er das? Was war das, die ihm dazu gebracht hat, so emotionell zu werden, so seine Gefühle zu zeigen? Und so eine Handlung zu setzen, wieso macht er das? Wisst ihr, die Bibel ist nicht nur Buchstaben, ist Story, sind Geschichten, in welche viel mehr darin, dahinter steckt, als was geschrieben ist. Wir müssen lernen, die Bibel zwischen die Zeile zu lesen. Es ist genauso viel zwischen die Zeile, als in die Zeile. Ich verspreche es euch. Es sind so viele Dinge in der Bibel, dass wir Gottes Herz, Gottes Art, seine Wege erkennen können, wenn wir uns die Frage stellen, wieso hat er das gemacht? Wieso macht er das? Wieso plötzlich sagt David, ich mag dich ganz besonders. Der Typ ist echt, der ist total nach meinem Herzen. Da müssen wir uns fragen, was hat David gemacht, dass Gott so getriggert hat, dass Gott sagt, der Typ ist echt. Der Wahnsinn, modern gesagt, ja. Ein Mann nach meinem Herzen, sagt die Bibel. Was hat er gemacht? Seine Fehler kennen wir, aber was hat er gemacht, dass Gott sagt, für alle Ewigkeit, Jungs, ich will, dass ihr wisst, und Mädels, ich will, dass ihr wisst, dass dieser Mann hat etwas da drinnen berührt, wie keine andere. Was war das? Wir müssen die Bibel so lesen. Und hier, ich habe heute gesagt, dass ich spreche über das Haus. Sein Haus, unser Haus eigentlich, wofür Jesus diese Gefühlsausbrüche gehabt hat. Er hat etwas gesehen, dass ein Haus ein Kaufhaus wurde. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem Haus und einem Kaufhaus? Ein Kaufhaus, du gehst, um etwas zu kaufen. Und du gibst Geld und du bekommst etwas. Und er wollte nicht, dass seine Kirche eines Tages so ausschaut. So er hat gesagt, das Haus ist, wo Gott wohnt. Und wo ihr wohnt, das ist nicht das Kaufhaus. Er wollte schon eine Message senden. Leute, das ist nicht der Ort, wo wir kommen und gehen wieder. Das ist der Ort, wo wir kommen und bleiben. Darum ist es Haus und nicht Church. Ja, die Begriffe, die wir heute verwenden, leider, wir sagen anstatt Haus, wir sagen Life Church. Wir sagen anstatt Haus Gottes, wir sagen Kirche. Wir haben Begriffe verändern. Und dann verliert die eigentliche Aussage von Gott an Kraft, weil wir andere, ja, andere, gehen wir zum Gottesdienst. Jo, ich verstehe, was wir meinen, aber eigentlich, wir gehen zum Haus Gottes. Du sagst, ja, aber das Haus Gottes ist nicht nur das, aber auch das. Das Haus Gottes ist nicht Gebäude, aber auch Gebäude. Alles, was sein Haus hat und besitzt, ist sein Haus. Darum im Alten Testament, Gott nennt Israel das Haus Israel, das Haus Juda. Weil er sagt, das ist ein Ort, wo ich wohne. Er hat schon prophetisch über das Neue Testament ausgesprochen. Eines Tages, als Herodes, der König Herodes, der war sehr clever, Herodes wusste, was wichtig ist. So er hat gesagt, der Tempel von Zerubabel, letzter Bau des Tempels war von Zerubabel, war eigentlich in Brüche, war nicht gar nicht so einen schönen Anblick. Und Herodes, er hat gedacht, was kann ich machen, dass die Juden happy macht, damit sie gute, die Zusammenarbeit zwischen Römer und Juden gut funktioniert. Lasst uns als Römer etwas Gutes machen für den Tempel. Und so Herodes hat diese Tempel, die in Ruine war, jahrelang umgebaut. Und er hat einige Teile sogar vergrößert. Es war wunderschön. Und dann gab es die Eröffnung. Es war nicht ganz fertig, aber es gab eine Eröffnung. Und alle sind gekommen, und genauso die Juden sind gekommen, und die waren alle, boah, schaut dir den Tempel an. Und in diesem Kontext, Jesus geht im Tempel eines Tages mit seinen Jüngern, und die Jünger wollten ihm zeigen, was alles Herodes gemacht hat für den Tempel. Ja? Die haben gesagt, schau, der Raum ist größer jetzt, und dieser Bereich war gar nicht vorher, das hat Herodes dazu gebaut. Und Jesus geht mit, und alle Jünger reden und versuchen ihn zu beeindrucken. Und dann meldet er sich, und dann sagt er, ich sage euch, es wird kein Stein auf der anderen bleiben. Und Johannes sagt zu Petrus, was hat er gesagt? Und er sagt, ich weiß nicht, etwas, kein Stein auf der anderen. Jesus, kannst du es wiederholen? Das steht nicht in eurer Bibel. Das ist meine revidierte Verfassung. Und Jesus sagt, ich sage euch, es wird keinen Stein auf der anderen bleiben. Alles wird zerstört. Und die Jünger haben gedacht, und er sagt das nicht einmal traurig. Was ist los mit Jesus? Wisst ihr, wieso Jesus das nicht traurig gesagt hat? Weil er wusste, alle Tempel, anfangen von Zelt Moses, ja, bis Tempel Salomon, bis Tempel Zerubabel, bis Tempel Herodes, die waren alle ein Bild auf das. Und er wusste das. Es wird aus sein, bis der wahre Tempel aufgebaut wird. Und der wahre Tempel, die Bibel sagt das, wir werden ein paar Bibelstellen lesen. Der wahre Tempel sind wir. Wenn Jesus einen Gefühls-Emotionen-Ausbruch hat in Johannes hier, ist das, was er über uns denkt. Wenn er das über Steine gedacht hat, die auch eine gewisse Repräsentanz von Gottes Haus, ein Haus der Anbetung, des Gebets und so weiter und so fort, wie viel mehr jetzt, wenn er selbst weiß, ihr seid die Erfüllung. Es ist so schade, dass unsere Gesellschaft, wenn man sagt Kirche, man meint ein cooles architektonisches Gebäude. Das ist super. Das ist schön. Aber Kirche ist das Haus Gottes. Ist weit mehr als ein Gebäude. Weit mehr. Und wenn du ein Teil von einem Haus bist, von einer Gemeinde bist, von egal welche Church, die ein Haus, ein Ausdruck des Hauses Gottes ist. Und ich bin davon überzeugt, man kann nicht sagen, ja, ich bin in jedes Haus, ich bin irgendwie in Gottes Haus, allgemein. Nein, nein, du bist nur ein Teil vom Haus, wenn du ein lebendiger Stein bist, die an einem anderen Stein mit einem Mörtel gebaut bist. Dann bist du vor Ort in diesem Haus und dadurch auch Teil von das großes Haus. Du kannst nicht Teil von großes Haus sein, wenn du sagst, na, ich gehöre zu aller Church, einen Samstag gehe ich dort, einen Sonntag gehe ich dort, und ich bin Teil der, na, du bist Teil, gar nicht Teil von der Church an sich, wenn du den Mörtel bei einer Church nicht hast und dadurch Teil von der großen Church bist. Absolut, das ist unmöglich. Ich will jetzt nicht mehr hinzufügen dazu. Aber das Haus Gottes ist so großartig. Und es gibt für nichts, dass Jesus so eine Leidenschaft hat. Die Liebe, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und ich frage mich, in welchem Prozent verzehrt mich die Leidenschaft für sein Haus? Ich bin nicht Jesus, klar. Aber gibt es einen Prozent davon, dass ich sage, ja, das kann ich auch sagen. Ich habe so eine Leidenschaft für sein Haus. Da geht es gar nicht um einen Gottesdienst, es geht gar nicht um Projekt und so, sondern es geht um den Ort, wo wir wohnen. Weißt du, darum nimmt Gott den Begriff Haus und nicht Event. Ja? Life Church ist nicht eine eventorientierte Gottesdienst-Gemeinde, weil ein Event ist ein Teil vom Haus. Das ist nicht das Haus. Das ist ein Teil. Das Event könnte einiges zeigen, wie das Haus ist, wie wir für uns Kinder wichtig sind. Der Grund, warum wie manche Kirche die Kinder hier mitten im Gottesdienst dürfen bei ihrer Mama sitzen und aufstehen und Kinder sein, ist, weil wir denken, dass wenn Jesus hier wäre, würde lieber sie so sehen, als sie nicht hier sehen. Das ist nicht, weil wir Kontrolle über die Kinder nicht haben. Das ist mit Absicht so. Weil wir wollten, dass sein Haus ein Ort ist, wo er gerne wohnt. Nicht, wo wir unsere Ruhe haben. Nein, wo Gott gerne wohnt. Und er hat in der Bibel gezeigt, Jungs, wenn sie still sind, dann werden die Steine schreien. So in anderen Worten. Es gab einmal eine Frau, die zu mir kam, wir waren in der Sautergasse zu dieser Zeit, und empört, Gianni, tue was! Pastor, tue was! Und ich habe gesagt, was meinst du, was soll ich tun? Und sie hat gesagt, diese Kinder, boah, die laufen. Und wenn sie eine ältere Person anstoßen, die kippt und die geht in Krankenhaus. Ich habe gesagt, okay, jo, das ist möglich. Und dann habe ich gesagt, stell dir vor, da gibt es Eltern, die drei Kinder haben. Ein Kind, zwei Kinder. Und weißt du, wie viel Überwindung es braucht als Eltern mit Kindern, dass sie in der Church kommen? Eine Überwindung ist, besonders wenn eine gewisse Art von Kind ist, wie ich war, das stellt immer Sache an und die Eltern wissen schon, der Blick der Leute auf die Eltern, die wissen so, kannst du deine Kinder nicht erziehen, du Versager. Ja? Und dann, sie werden immer irgendwie geholt und immer was los und so weiter. So. Ich habe gesagt, diese Frau, weißt du, wie viel Überwindung es kostet für manche Leute, echte Überwindung. Für manche Eltern, sie könnten am besten zu Hause bleiben, weil sie bekommen sowieso nichts von Gottesdienst. Mindestens eine von beiden. Und die kommen trotzdem. Für mich ist das so extrem super. Ich bringe nicht übers Herz zu sagen, kümmere dich um dein Kind. Und dann hat sie den Pastor noch gegen sie. Die kommen definitiv nicht. Und ich habe gesagt, aber falls du das nicht aushältst, vielleicht gibt es eine Gemeinde, der es ruhiger zugeht. Und geh dorthin. Die war perf. Ich habe sie grundsätzlich gesagt, du kannst gehen. Ich habe das netter gemacht. Wisst ihr, wenn ich nach Hause gegangen bin, ich danke Gott, wenn er ein Mensch wäre, er wäre zu mir gekommen und gesagt, gut, Gianni, das hätte ich auch gesagt. Bei mir ist es lieber, dass die Kinder da sind, auch wenn manchmal zu weit geht und so, das ist eh klar, ja. Aber Gott sagt, das ist mein Haus. Und wisst ihr, Life Church und jede Gemeinde sollte so sein. Jede Gemeinde sollte ein Haus, wo Gott gerne wohnt und wo wir auch da wohnen. Ist nicht ein Haus, wo für Österreicher was geschnitten, für Italiener was geschnitten, für Amerikaner was geschnitten oder für Christen was geschnitten, sondern ein Haus vor allem, wo Gott gerne ist. Und da dürfen wir auch wohnen. Und das ist Gottes Haus. Und jedes Mal, wo du in der Church bist, auch wenn du im Gottesdienst bist, weil ich kann mir vorstellen, dass manche Personen denken, okay, ob ich da bin oder nicht, ja, das ist eigentlich, ja, das wird nicht einen maßgeblichen Unterschied machen. Aber wisst ihr, das, was du bist, die Persönlichkeit, die du bist, introvertiert, extrovertiert, laut, leise, lange Haare, schräge Haare, keine Ahnung, Piercing oder was immer, alles, was du bist, ist ein Teil von der Atmosphäre des Hauses. Deine Persönlichkeit. Weil wenn jemand kommt und sieht, wie alle hupfen im Lobpreis, und der ist nicht der Typ, der hupft, der sieht einer, der auch nicht hupft und sagt, ah, wir sind zu zweit. Ich bin nicht allein. Verstehst du, was ich meine? So, da sieht einer, wie die schaut gar nicht interessiert, weil er ist nicht gewohnt. Wie ist Haus Gottes, wie ist Gemeinde? Der braucht unterschiedliche Persönlichkeit. Und das ist, was sein Haus interessant macht. Und darum, jeder von uns ist ganz wichtig. Anfangen von den Kids, die Babys, ältere Personen, Senioren, die es aushalten, wenn es sehr laut wird. Das ist eine Aussage. Das ist so stark. Und das ist das Haus, das Gott will.
Und dafür hat Gott große Emotionen. Jesaja Kapitel 2, Vers 2. Ich werde Teil 2 machen müssen, weil ich habe nicht einmal angefangen. Jesaja Kapitel 2, Vers 2. Schaut, das ist auch eine andere sehr starke Aussage hier. Eine Prognose über wie die Zukunft ausschaut. Ja? Wirklich. Ich sage immer Gottes Parteiprogramm sozusagen. Es sagt hier, Jesaja, der Prophet, sagt, und es wird geschehen, Jesaja 2, Vers 2, und es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. So, entweder denken wir, dass die Bibel muss man nicht ernst nehmen, entweder denkst du, der Prophet hat da übertrieben, Jesaja hat da irgendwie Pizza gegessen und ein bisschen zu viel Wein und dann sagt er so was Wahnsinniges, oder das stimmt. Und ich glaube, es stimmt. Gott gibt uns einen Einblick und je mehr ich lebe, desto mehr denke ich, ja, es braucht sowas. Ich glaube, es kommt die Zeit, wo Leute sagen werden, wir haben so viel ausprobiert und jetzt brauchen wir Gottes Haus. Dass tausende Menschen, wir haben gesagt, wir waren in Brasilien vor ein paar Wochen, ist schon der Fall, tausende Menschen strömen in Kirchengebäuden, in Gemeindegebäude, reich und alt, einflussreichen und weniger Einfluss. Die strömen in Kirchengebäude. Die sind ein bisschen da voraus, in diese Haus Gottes sein. Obwohl zugleich gibt es auch diese alle möglichen Umstände und Missstände. Aber das macht nichts. Es ist interessant, wie Menschen zu Gottes Haus strömen. Vor kurzem habe ich mit einem argentinischen Pastor geredet, eigentlich vorgestern. Und er kommt aus Buenos Aires und er hat gesagt, Gianni, unsere Gemeinde, die Gemeinde, woher ich komme, hat in Buenos Aires ein Gebäude eröffnet. Die hat also über 20.000 Sitzplätze in der Stadt, in Buenos Aires. Ist wahrscheinlich der größte Eventsgebäude in der Stadt. Und der Präsident selbst war da bei der Eröffnung. Er hat ein paar Worte gesagt. Und die Leute haben alle gedacht, ja, was macht der Präsident in einer Freikirche? Wie es normal ist. Ja? Aber er hat gesagt, das ist unglaublich, Gianni, wie viele Menschen sich zu Jesus bekehren in Argentinien. Jetzt mehr als je zuvor. Es passiert schon. Nur weil in unserer Umgebung nicht so sichtbar ist, aber es gibt in der Welt Massen von Leuten, wenden sie zu Jesus. Und nicht nur, weil sie arm sind, auch wenn sie reich sind, weil sie gecheckt haben, mein Leben mit Geld muss nicht gut sein. Manche Leute sagen, mehr Zeug hast du, desto mehr Druck hast du, du musst dich darum kümmern auch. Aber sie brauchen Jesus. Und das passiert schon teilweise jetzt. Es ist mehr gläubige Menschen, zu Gott gläubige Menschen auf diesem Planet jetzt mehr als je zuvor. Ja? Und machen wir denken, in der ersten Kirche sind leer, schon gar nicht die jungen Menschen und so weiter. Nein. Schau auf das gesamte Bild. Das ist schon im Werden. Aber der Prophet Jesaja sagt, das ist, was mit Gottes Haus passieren wird. Und Gottes Haus, wie gesagt habe, ist nicht eine Kirche, eine Denomination. Es ist Menschen, die miteinander verbunden sind, die Community leben und die Gottes Haus sind in ihrer Ortschaft. Zusammen mit allen anderen gläubigen Menschen. Nachdem Salomon sein Tempel gebaut hatte. Und Salomon war der beste Tempel bis dorthin und seit damals. Es gab keinen Tempel, der so prachtvoll war wie den von Salomon. Okay, jetzt natürlich. Aber er war kurz fertig bei der Eröffnung. Er schaut sich den Tempel an und sagt in 2. Chronik, Kapitel 6, Vers 18, sagt Salomon, er schaut auf das Tempel und dann sagt er, ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gerade gebaut habe. Salomon wusste, er hat ein Gefühl im Bauch, es muss was anderes kommen. Der hat es schon geahnt. Ja, das reicht nicht. Damals haben Leute gesagt, wow, Leute sind von überall gekommen, von allen möglichen Gottesanbeter und so weiter. Sie wollten dieses Gebäude sehen. War unglaublich. Und Salomon wusste, das ist aber nicht das letzte Wort. Es kommt was. Ich habe das Gefühl, es kommt was. Worüber hat er geredet? Über das. Du denkst, echt, so wichtig ist das, was hier los ist? Ja, wir denken nicht so. Aber Salomon hat uns gesehen. Jesus hat uns gesehen. Und hier geht es nicht um uns oder mit jeder, oh, wie cool wir sind. Nein, es geht darum, dass wir Gottes Herz verstehen. Dass wir geimpft sind gegen diese Kirche, Life Church, Gottesdienst und so. Diese Sache macht alles so normal und so gleichwichtig, gleichwertig. Das ist aber nicht so. Sein Haus ist sein Herz. Und wenn immer du in sein Haus bist, sobald du in einen Gottesdienst kommst und das sind mehrere Leute, ist ein besonderes Ausdruck vom Haus, wenn mehrere Leute zusammenkommen, das ist noch mehr dieses Gefühl, Haus, mehrere Leute, mehrere lebendige Steine zusammen. Man kann so reinkommen und sieht man und sagt, ja, okay, Gottesdienst. Wow. Es ist wie oft bei einer Hochzeit. Ich sage bei Hochzeiten, es ist so viel Arbeit, eine Hochzeit zu planen, einen Tag zu planen. Das ganze Zeug der Hochzeit. Aber die Bibel sagt, was Gott zusammengefügt hat, sollte niemand auseinanderbringen. Was bedeutet das? Dass bei der Hochzeit, egal wie viel Arbeit ist und egal wie normal die Hochzeit ausschaut, Gott ist da. Und wir können so verführt werden von diesen ganzen natürlichen Dingen, dass wir das Heilige nicht sehen. Dass wir denken, ja, das ist ja nichts Besonderes, das ist normal, ja. Ein paar haben organisiert, es gibt ja, die machen den Song, die machen Lobpreis, eine Predigt, ja, okay, ja, ist ja gut. Nein, Leute, ist mehr als das. Es ist das Haus Gottes. Das ist viel mehr als die Predigt, ob die Lieder gesungen wurden, dass ich mag oder nicht. Nein, das ist heilig. Gott sagt, bitte Leute, öffnet euch die Augen, das ist mehr. Das ist nicht Organisation. Ihr müsst organisiert sein, aber das ist nicht Organisation. Das ist ein Haus, wo ich wohne und wo ich will, dass ihr auch mit diesen Emotionen da wohnt, mit diesen Wunder, mit dieser Bewunderung. Ah, das Haus. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie transportieren kann, heute dieses Gefühl. Es gibt eine Bibelstelle, eine lange Bibelstelle in Haggai, also eine ziemliche bösartige Schrift. Kennen Sie das? Haggai, Kapitel 1, wo Gott sich beschwert, dass Leute das Geld nicht bringen für das Haus und so. Aber ich will jetzt nicht über das Geld reden. Ich will, dass ihr hört, wie Gott immer noch, auch zu dieser Zeit schon vor Jesus, diese Gefühle zeigt. So, im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden. Das ist in Haggai, Kapitel 1, Vers 3. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit ist noch nicht gekommen, den Tempel oder das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Tempel und Haus sind austauschbar, verwendbar, ja, in der Bibel. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmer liegt? Interessant, wie im Alten Testament, es gibt diese, ja, ihr sollt Häuser haben, aber der eure Emotionen und die Wichtigkeit, die Priorität ist so gekippt. Ja? Da ist eure Häuser und mein Haus ist da unten. Das hat Gott aufgeregt. Es war nicht, dass das Geld gefehlt hat. Nein, es war, dass Gott gemerkt hat, dass es Menschen gibt, die nicht der gleiche Eifer haben für sein Haus als er. Und so weiter und so fort. Ich will das gar nicht so alles lesen, weil uns fehlt die Zeit. Aber lest mal diese Haggai. Noch einmal, wir sollten nicht denken, Gott will mehr Geld für das Haus, darum redet er so. Nein, seht, was noch tiefer ist. Seine Gefühle für sein Haus. Das prägt deine ganze Haltung. Da verstehst du, wenn David sagt im Psalm 23, und ich will wohnen im Haus des Herrn mein Leben lang. Der ist nicht einfach als Verrückter. Der ist einer, der gecheckt hat. Boah, so denkt auch Gott. So denkt auch Jesus über sein Haus. Und so denke ich auch. Es mag ein Grund sein vielleicht, dass Gott gesagt hat, dieser David, er hat mich gecheckt. Er hat gewusst, was für mich wichtig ist. Und das ist auch für ihn wichtig. geworden. Ja. Im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 9 schreibt Paulus folgende Worte an der Ortsgemeinde. Er sagt, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, alle zusammen. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Es hat zu der Gemeinde im Neuen Testament, weil es waren viele Menschen, die Juden waren, obwohl Korinth nicht, aber er sagt immer, ich will, dass ihr versteht, ihr seid genauso wie der Tempel damals, Gottes Bau. Ihr seid das Haus Gottes. Ja? So, die Ortsgemeinde ist Gottes Bau, lebendige Bausteine, die seine Güte geschmeckt haben und sich deswegen zusammenbauen lassen zu einem Wohnort für Gott auf Erden. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 3, ich habe mehrere Bibelstelle heute mitgebracht. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, vom Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Das ist, was passiert, wenn wir in eine Church kommen, in Connection kommen mit etwas, das Haus Gottes ist. Petrus sagt, lass es zu, dass Gott dich baut. Lass es zu, lass sie einfach, sag Gott, du darfst. Und dann macht das mit uns, er baut in sein Haus und er verbindet uns. Wisst ihr, wie ist das? Hingabe oder dass man sich verpflichtet, ja, dass man sich wirklich Verantwortung übernimmt. Da geht es nicht, damit gute Mitarbeiter wir haben, damit immer Leute mit einem Soundboard sind, dass wir genug Kinderdienstmitarbeiter haben. Nein, das geht jetzt nicht. Ja, sich verpflichten, da geht es nicht in erster Linie für Mitarbeiter. Sich verpflichten bedeutet, Gott, du darfst mich als lebendige Steine nehmen, eine ziemlich selbstzentrierte, ich lebe gerne mal allein, Stein nehmen und du kannst mich mit Mörtel an diesen Leib verbinden. Und das geht's. Da geht es nicht um Mitarbeiter. Das ist immer Resultat davon. Wichtig ist, dass man sagt, ich lasse mich ein. Ich lasse meine Wurzel hier durchgehen. Es gibt eine Bibelstelle in einem Psalm, Psalm 92, Vers 13, das sagt, Psalmen 92, 13, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zeder auf den Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch in hohem Alter werden sie Frucht bringen, und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels, kein Unrecht findet sich bei ihm. Denn sie sind im Hause des Herrn, Vers 14, gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen in einem Buch von einer Frau, die darüber geschrieben hat, was bedeutet gepflanzt zu sein in Gottes Haus. Und sie hat erzählt, wie sie und ihr Mann wollten das Haus verkaufen, wo sie gewohnt haben. Und sie wollten das loswerden. Und wisst ihr, sobald du sagst, ich will unser Haus loswerden, dann machst du nichts Neues. Du sagst, es ist alles verschwendete Geld. Ja? Du machst keine Erneuerung, nichts. Aber das hat so lange gedauert, dass der Garten hat wirklich schrecklich ausgeschaut. Und jedes Jahr für sie war der Garten absolut wichtig. Das aufblüht und so weiter. Schöne Atmosphäre, schöne Garten, schöne Blumen und so weiter. Und sie hat das nicht übersetzt gebracht. Nichts zu tun. So eines Tages, als ihr Mann weg, nicht im Haus war, sie ist in ein Bauhaus gegangen und sie hat viele, viele Pflanzen gekauft. Ja? Und sie hat diese Pflanzen genommen in den Töpfe. Sie hat ein Loch gemacht und sie hat die Pflanze mit dem Topf, samt dem Topf, in den Loch reingegeben und zugemacht. So, ihr Mann kommt nach Hause und er sitzt im Garten und denkt, hey Liebling, ich habe gesagt, wir investieren nicht in den Garten. Was hast du gemacht? Hat sie gesagt, nein, ich habe sie nicht gepflanzt, ich habe sie nur getopft. Also der Topf ist auch unter dem Boden. Wenn wir gehen, ich nehme sie mit. Das ist. Und sie hat erzählt, man kann in einer Gemeinde sein, in einem Haus sein, immer in seinem Topf bleiben. Die Bibel sagt aber, die gepflanzt sind, werden aufblühen. Und für manche von uns ist diese aus ihrem Topf raus und in diese Erde rein, das ist nicht so leicht. Ja? Aber Gott weiß das und er sagt, okay, ich will, dass du das tust, dass du dich aus diesem sicheren Topf hinausgehst und deine Wurzel tief gehen lässt. Was bedeutet das? Ich lasse mich in Beziehungen ein. Ich lade jemanden bei mir zu Hause zu kommen und bei mir zu essen. Oder umgekehrt. Oder wenn sie wandern gehen, ich bin überhaupt nicht der Wandertyp. Ja. Und es gibt eine Wanderung von der Church, sie machen eine Wanderung, eine Pilgerding. Und alles sagt, na bleib zu Hause, ich habe so viele Leute, Gemeindefreizeit, so viele Leute mag ich überhaupt nicht, das ist nicht mein Ding. Und Gott sagt, komm, raus aus dem Topf, lass dich hineinpflanzen in mein Haus, lass die Wurzeln tief gehen. Und überhaupt öfters an den Ort ist, was macht? Ein Durchschnitt Österreicher geht nicht jede Woche irgendwo, außer Fitnesscenter vielleicht, ne? Aber sonst, Restaurant, einmal schmeckt gut, komme ich wieder, vielleicht in ein paar Monate, aber jede Woche nicht. Aber plötzlich Gott sagt, komm, regelmäßig, verbinde dich, mach Dinge mit der Church, mit anderen Menschen. Lass die Wurzel tief in diesen Grund gehen, die größer ist als du, die größer ist als dein Leben. Und wenn du Gottes Herz für sein Haus verstanden hast, es gibt nichts Schöneres, als deine Wurzel in sein Haus tief gehen lassen. Ich weiß, dass für manche Menschen, die unterschiedliche Erlebnisse gehabt haben, also ich bin in Gemeinde aufgewachsen, ich bin alles Mögliche gesehen. Ich habe einmal Sache gesehen, ich habe gesehen, wie eine Frau von unserer Church meinen Pastor so behandelt hat, vor allen Menschen an dem Tag. Ich war ganz klein, ich war vielleicht 8 Jahre alt. Und ich habe gesehen, wie diese Frau schimpft über den Pastor. Und ich habe an dem Tag, ich war so klein, aber ich war alt genug zu sagen, ich werde nie Pastor sein. Ich habe es zu mir irgendwie eine eigene Schwur gemacht. Ich werde nie Pastor sein, wenn Leute mich so behandeln werden. Das war so schrecklich, was da passiert ist vor meinen Augen. Ich kannte meinen Pastor und die Frau. Und es kann sein, dass aufgrund von Dingen, die in deinem Leben passiert sind, du sagst, ja, schon in der Church, aber was? Aus dem Topf raus, Wurzel tief gehen lassen? Nein. Behalten wir das ein bisschen oberflächlich. Ja. Aber ich will dich ermutigen. Das ist eine Verheißung für jede Person, das sagt, ich lasse meine Wurzel tief hineingehen. Ich lasse meinen Geschmack als meine Person immer präsenter zu sein, damit Leute sich bedienen können von mir, von meinem Charakter, von das, was ich bringe. Ich will das nicht für mich behalten, sondern ich will, dass andere Menschen das auch bekommen. Amen.